freue mich sehr, hier auf dem blauen Sofa den Historiker Karl Schlögel begrüßen zu dürfen. Er lehrt in Frankfurt an der Oder und hat ein Buch geschrieben, das man, auch wenn man Superlativen skeptisch gegenübersteht, wohl das originellste und aufregendste historische Buch dieses Herbstes nennen muss. Ist im Hansa Verlag erschienen, Terror und Traum Moskau 1937. Europäer haben ja immer so ein paar Geschichtszahlen im Kopf, von denen sie wissen, dies waren entscheidende Zäsuren. Um nur ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu nennen: 1789, 1914, 1945. 1937 wird dabei gerne vergessen. Man weiß, da gab es in Moskau Schauprozesse, da gab es die Säuberungen. Aber wie wichtig für die Geschichte Europas dieses Jahr ist, ist weniger bekannt. Herr Schlögel, Moskau 1937, wie muss man sich die Stadt vorstellen? Also eine Riesenbaustelle?
Das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, jetzt einen Gedankensprung zu machen aus den geordneten Verhältnissen der Frankfurter Buchmesse auf diesen Ort. Ich glaube, man kommt dem nahe, wenn man sich vorstellt, dass die Bevölkerung der Stadt innerhalb von 5 Jahren ungefähr sich verdoppelt hat, von knapp 2 Millionen auf fast 4 Millionen. Dass es eine Stadt war, die zum Zielpunkt und Fluchtpunkt einer ungeheuren Wanderungsbewegung geworden ist. Eine Stadt der Baustellen, wo unter der Erde, über der Erde gebaut wurde, Häuser verschoben wurden, ganze Straßen verlegt wurden, große magistralen Plätze geschaffen wurden und wo, ich weiß nicht, ob wir ein Bild davon haben, dieser Turm in Angriff genommen wurde. Also dieser größte,
sehen Sie hier auf dem Titel.
Das größte Bauwerk, das geplant war. Im Mai 37 fingen die Ausschachtungsarbeiten an und er sollte eigentlich dann in 5 Jahren fertig werden. Man hat auch begonnen, aber er wurde nicht fertig, weil es kam dann der Krieg und nach dem Krieg gab es keine Wiederaufnahme. Wenn dieses Bild von, oder wenn uns 37 so als Schauplatz nicht oder nur so in einzelnen Partikeln geläufig ist, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass diese, sozusagen dieser historische Super-GAU, also der Säuberung, der Massentötungen, dass er vollständig in den Schatten dieser anderen, der folgenden Ereignisse geraten ist, der Krieg. Ja, der Krieg, der dann mit unvorstellbaren Opfern, man redet ja heute von 27 Millionen, und dann der strahlende Sieg, ja, dass gleichsam diese erste Katastrophe sozusagen weggeschoben und überdeckt worden ist durch die folgenden Ereignisse. Aber zum Schauplatz, es ist ein ungeordneter, ein chaotischer, ein wilder Ort. Moshe Levin hat für diese ganze Gesellschaft den wunderbaren Terminus geprägt, Flugsandgesellschaft. Also ein Land, das in permanenter Bewegung ist, in einem ungeheuren Tempo. Es gibt einen Film über Moskau, wo eine Pointe ist, dass ein Liebespaar sich verabredet hat, aber schon sich verfehlt, weil der Ort, den sie ausgemacht hatten für ein Treffen, verschwunden war. Also ein wilder Ort, ein ungeheures Gedränge, überfüllte Wohnungen und eigentlich ein Ort, an dem Not, Wut, eine ungeheure Hoffnung auf eine Beruhigung der Verhältnisse, auf eine irgendwie stabile Entwicklung, geradezu eine Brutstätte all dieser Befürchtung und Hoffnung. Und dieses zusammen ist, glaube ich, wichtig zu verstehen.
Es gibt dann einen Generalplan für Moskau, für die Entwicklung. Der ist ungefähr ausgelegt für 5 Millionen Bewohner. Die ganze Stadt soll umgebaut werden. Und der Turm, den wir auf dem Titel Ihres Buches sehen, gehört zu diesem Generalplan. Nun ist man geneigt, wenn man das flüchtig sieht, zu denken, ja, das ist so eine sowjetische Gigantomanie, das ist so der Traum, die Welt komplett neu erfinden zu können. Sie sagen, es ist zugleich ein Notstandsprojekt. Warum?
Notstandsprojekt, wie ich glaube fast alle Planung und Vision der an die Macht gekommenen bolschewistischen Partei, weil es eigentlich nie ruhige Verhältnisse gegeben hat. Man kommt aus dem Krieg in den Bürgerkrieg, man kommt dann aus dem Bürgerkrieg für diese kurze, für diese 5 Jahre dann so eine Art Marktwirtschaft und es geht dann wieder hinein in eine Wiederaufnahme des Bürgerkriegs und die Kollektivierung war ja im Grunde nichts anderes als die Wiederaufnahme des Bürgerkriegs und die unentwegte und permanente Anstrengung und Massenmobilisierung. Und ich glaube, dass also diese großen Projekte wie Umbau der Stadt, der Bau des Kanals, der Bau dieses Turms einerseits so eine gewisse kompensatorische Bedeutung hat, also nicht einfach eine Vision, ein schöner Gedanke ist, den man auch bleiben lassen kann, sondern man musste so etwas machen, um diesen ganzen wilden Prozess in gewisser Weise zu disziplinieren, zu formieren und ihm eine Form zu geben. Und hinter diesen Plänen steht eigentlich die Wucht dieser Bewegung. Deswegen ist es interessant und nicht deswegen, weil eine Propagandaabteilung sozusagen nur diese Idee hatte.
Wir haben ja gerne so ein Bild vom Stalinismus, da sitzen Schurken im Kreml und denken sich aus, was sie dem Land an Scheußlichem antun können. Das stimmt wohl auch. Die sind aber zugleich, wenn ich sie richtig verstehe, auch Gehetzte, haben keine andere Wahl, wenn sie die Macht nicht verlieren wollen oder müssen irgendetwas unternehmen, wenn sie die Macht nicht verlieren wollen. Und es gelingt ihnen, die Bevölkerung zu mobilisieren.
Die Vorstellung, dass es eine Gruppe war, die zu allem entschlossen war und die auf keinen Fall kapitulieren wird und abdanken wird, und das wäre es ja gewesen, diese Vorstellung stimmt nach wie vor und das ist auch sozusagen das bleibende Erbe sozusagen der ganzen Totalitarismus-Arbeit, nämlich die absolute und der neue Typ von Rücksichtslosigkeit, mit dem man etwas durchzieht. Und wenn man die Protokolle dieser Plenarsitzung, wo sie unter sich sind, wo sie in Klausur sind und wo sie einfach ganz offen sprechen, das sind ungemein interessante Dokumente, weil man eine Ahnung bekommt davon, dass es nicht einfach sozusagen ein herrschaftsfreier Dialog ist, wo man alles Mögliche erörtert, sondern sie sind beherrscht von der Panik, von der Angst, die Macht zu verlieren. Sie diskutieren, wie man verfährt. Und die Hauptmethode ist ja immer sozusagen vorwärts zu gehen, kurzen Prozess zu machen. Und am Anfang dieses Jahres wird ja auch dann diskutiert, wie man sozusagen in diesen Wahlkampf hineingeht, auf den niemand gefasst war. Bolschewiki wussten ja gar nicht, was ein Wahlkampf ist. Und dann kam plötzlich diese Eigendynamik in Gang. Und die Antwort darauf bekanntlich war ja, sozusagen innerhalb dieser Mobilisierung sozusagen eine gezielte Liquidierungsaktion vorzunehmen, diese berüchtigte Massenoperation der zweiten Hälfte des Jahres 37 und 38, ganz gezielt bestimmte Gruppen auszuwählen, auszusondern und gezielt zu töten. Diese anderen Sachen, also Schaffung von Soviet Hollywood, die Produktion einer unglaublichen Zahl, man muss wirklich sagen, beeindruckender Filme auch, die auch im Ausland Furore gemacht haben. Also Franklin Roosevelt war immer hingerissen von diesen Filmwerken. Oder die ganze Geschichte der Liedkultur. Ja, ich sage an einer Stelle, keine Sowjetunion ohne das Massenlied, also diese quasi inoffizielle Nationalhymne. Ich glaube, alle diese Dinge müssen zusammengebracht werden. Sonst kann man nicht verstehen, wie dieses Riesenreich, also vom Smolensk bis zum Stillen Ozean, wie das irgendwie zusammengehalten werden konnte. Ich glaube, man kriegt die volle Wucht eine Vorstellung von der Wucht dieser Gewalt nur, wenn man der Gewalt, die von oben ausgeht und die gezielt entfesselt wurde, auch sozusagen das Gedränge, das Geschiebe, von Hunderttausenden von Menschen, die endlich ein besseres Leben haben wollen. Und man muss einfach sagen, dass für jeden Job, für jede Position, für die abgeräumt wurde, ja, standen 100 weitere bereit. Ja, und das muss man, glaube ich, im Kopf haben. Oder auf jede Wohnung, die frei wurde, warteten 1000 andere. Ja. Und deswegen ist sozusagen die Wohnung eigentlich ein Ding, ein Gegenstand, der immer auftaucht in diesen ganzen Kritik- und Denunziationsvorgängen. Wenn man jemanden denunzieren konnte, dann war die Wohnung frei, um es ganz primitiv zu sagen.
Das hängt mit dem ungeheuer drückenden Alltag zusammen. Also man könnte sagen, man kann es fast verstehen. Die Wohnungsverhältnisse waren für die überwiegende Mehrzahl entsetzlich. Sie sprechen von einer völligen Zerrüttung des Alltags.
Ich glaube, das ist das Schwierigste für uns und jedenfalls für mich als jemand, der versucht hat, sich diese Zeit zu vergegenwärtigen, dass es ganz andere Koordinaten sind und unser Eins, der nach dem Krieg aufgewachsen ist, sozusagen in den geordneten Verhältnissen der geteilten Welt, wo es eigentlich keine unmittelbare Erfahrung von Gewalt in der Regel gegeben hat, sich vorzustellen, dass sich in einer Stadt wie Moskau Hunderttausende von Menschen einfinden, die aus dem Land geflohen sind, wo sie eine so verheerende Hungersnot mitbekommen haben. Ich meine, die Zahlen, die seriösen Zahlen gehen immerhin bis 6 Millionen, die darin umgekommen sind. Und dieses Wissen und diese Bilder, die waren ja in den Köpfen, ja, die wanderten mit in die Stadt ein. Und in Wohnungsverhältnissen zu leben, wo man eben nicht in einer Drei-Zimmer-Wohnung sich verteilt, sondern wo eine Familie mit 4 Kindern in einem Zimmer oder so, dass vielleicht in einer Wohnung 30 Leute zusammenleben, was aber schon ein Fortschritt war. Denn die Ankömmlinge vom Land, die wohnten zunächst in Baracken, in Erdlöchern und so weiter. Und also wenn ich mit meinen Studenten zum Beispiel jetzt ein Seminar mache über Geschichtsschreibung zum Stalinismus, ich lese mit Ihnen einen Text, ja, von Schalamow, wo er beschreibt, wie er früh morgens bei 40 Grad Kälte aus der Baracke geht, wie er bis abends schwer arbeitet, kaum etwas zu essen bekommt und wie er am nächsten Morgen, ohne dass er seine Kleidung, seine Kluft ausziehen kann, nass und kalt am nächsten Morgen wieder zur Arbeit geht. Und die Frage ist, wie kann man so etwas überhaupt nur einen Monat aushalten. Und ich glaube, dass, wenn man nicht bestimmte Denkoperationen macht, wo das ganze Koordinatensystem dessen, was wir für normal halten, wenn man diese Denkoperationen nicht macht, kann man nicht sozusagen in den Erfahrungshorizont dieser Generation eintreten. Und ich fand, dass das eines der Hauptschwierigkeiten beim Schreiben einer solchen Geschichte gewesen ist.
Ist eine Gesellschaft eigentlich im ständigen Ausnahmezustand, in der ständigen Katastrophe? Sie versuchen, die in ihrer völligen Komplexität, in ihrer Totalität auch zu erfassen. Also man erfährt was über Jazz, über Filme, über Geologen, Architekten, Sportler, Erholungsangebote, Delikatessenangebote, die Pornos der NKWD-Chefs und so weiter und so fort. Es ist nicht nur Moskau allein, das in den Blick kommt. Es geht genauso um Amerika, um Spanien. Leon Feuchtwanger besucht Stalin im Kreml. Mhm. Diese ungeheure Totalität zu bündeln, scheint mir, dass da haben Sie ein Modell genutzt, und zwar kein unmittelbar historiografisches, sondern ein literarisches und poetisches, nämlich Meister und Margarita von Bulgakov.
Ja, ich bin eigentlich sehr glücklich über diesen letztlich gefundenen Zugang. Ich kannte Moskau ja ziemlich gut von meinen Arbeits- und Studienjahren Anfang der 80er Jahre, wo ich die Stadt gleichsam auf benjaminsche Weise mir erwandert habe als Geschichtsort. Und ich hatte eine sehr genaue Vorstellung. Aber worum es jetzt bei diesem Buch ging, war in gewisser Weise die Situation zu rekonstruieren und zu vergegenwärtigen, unter der die Zeitgenossen selbst versetzt waren, nämlich das heillose Ineinander von diesem und dem anderen. der Erfahrung, dass plötzlich Freunde, Bekannte verschwanden, ohne dass man wusste, warum und wohin, dass gleichzeitig aber die Leute zur Schule gingen, ein unglaubliches Alphabetisierungsprogramm und Bildungsprogramm aufgelegt wurde, dass in diesem Jahr ein fantastisches Jubiläum zum 100. Todestag von Puschkin stattfindet, wo aber auf dem heutigen Puschkinplatz sowohl die Statue und die Bilder von Puschkin ausgestellt sind, aber auch die Porträts von Molotow, Stalin und vor allem Jezhov. Also man muss sich das vorstellen. Oder dieser Abend im 20. Dezember im Bolschoi-Theater, wo im Grunde die Truppe, die den Massenmord exekutiert, sich einfindet zum Jubiläum in der Kulisse des Bolschoi-Theaters, ja, wo sozusagen am nächsten Tag das ordentliche Programm weitergeht mit, ich weiß nicht, Carmen oder mit dem Barbier von Sevilla. Und ich glaube, wir schulden es dieser Generation, die in diesen heillosen Tumult hineingeraten ist, sozusagen die Komplexität der Ereignisse in gewisser Weise, dass wir uns ihr stellen. Ja? Wenn ich von Totalität oder panoramatischer Überblick spreche, ich meine es ausdrücklich nicht als literarischen Trick, um möglichst viele Facetten zu bringen, sondern die Grundfrage des Jahres 37 war für alle, warum ist das eigentlich? Ja, und sie konnten sich keinen Reim machen, wie sozusagen das Zuschlagen der Behörde, ja, die da klingelt früh um 4, und die Eroberung des Pols und die Nonstop-Flüge nach Amerika und die großartigen Filme oder die Jazznächte in den großen Hotels, wie das zusammengeht. Und das ist eine sozusagen etwas andere Konstellation als die, die wir aus Deutschland kennen, wo es sozusagen klare Antagonismen gibt. Da gibt es Opfer, Täter, Schwarz und Weiß. Die Gruppen, die ausersehen waren für die Repression und auch für die Vernichtung, die waren sehr genau bestimmt. Während im Jahr 37 konnte eigentlich niemand sagen, warum kommen gerade die Bergsteiger dran? Warum kommen die Komponisten dran? Warum kommt ein Kameramann in einem sehr berühmten Film dran? Warum kommt ein Emigrant, der als sozusagen russischer Patriot aus China zurückgekehrt ist, um dem Aufbau zu dienen, warum wird der im September exekutiert? Oder warum kommen die Geologen, die sich im großen Saal des Konservatoriums einfinden, um sozusagen über die glänzende Perspektive, die Bodenschätze, den Reichtum des Landes sich verständigen und eigentlich enthusiastisch sind, dieses Land sozusagen aus dem Land etwas zu machen. Warum ein großer Teil der auf diesem Kongress Anwesenden ein halbes Jahr später nicht mehr da ist, ja, verschwindet in Lagern. Und sich dieser Verwirrung, dieser kompletten und totalen Verwirrung zu stellen, das war mein Problem und ich finde es auch die Pflicht. Und in gewisser Weise herauszukommen aus den Reduktionen, ja, die auch sehr stark sein können, aber die das Problem etwas, wie soll ich sagen, vereinfachen.
Ja, man ist beim Lesen ständig herausgefordert, sein Hirn sozusagen umzustellen, die Wahrnehmung anders zu justieren. Sie finden dann aber doch so eine Kurzbeschreibung dafür, das Fantastische wird real und das Reale wird fantastisch. Sie fassen das dann so im Real-Fantastischen zusammen.
Ja, das ist ein Terminus, den ich also gefunden habe bei den Literaturwissenschaftlern. Ich bin keiner. Und dieses Bulgakov-Kapitel hat auch gar nicht literaturwissenschaftliche Ambitionen, sondern es ging schlicht darum, diese Form, die Bulgakov gefunden hat. Und dieser Roman ist ja auch 37 fertig geworden. Und Bulgakov hatte eine unglaublich tüchtige, aufmerksame, mutige Ehefrau, die Buch geführt hat über das, was in diesem Jahr vor sich ging, sodass man das zusammenlesen kann. Und die Form, in die er es gebracht hat, nämlich von oben herab praktisch alle Schauplätze zu besichtigen, ja, also von oben herab, das heißt vom im Fluge über Moskau hinweg, das hat eigentlich mir die Möglichkeit gegeben, das alles zusammenzubringen. Oder in dem Buch gibt es ja auch eine Karte, wo diese 30 wichtigsten Schauplätze eingezeichnet sind in dem Plan von 37. Und diese Schauplätze, die eben, wie soll ich sagen, den Zeitgenossen präsent waren, ja, man konnte am Wochenende in den Gorki-Park gehen und es war eine große Attraktion. Millionen waren in diesem Jahr in diesem Park. Man ging ins Kino, aber man las eben auch Zeitungen, ja, wo auf der Titelseite dann steht, David Oistrakh kommt mit einem großen Preis aus Brüssel zurück, aber gleichzeitig eine 250.000 Menschen demonstriert auf dem Roten Platz und billigt die Todesurteile des Volksgerichts. Ja? Also diese Dinge im Kopf zusammenzubringen, was manchmal so an die Grenze eigentlich des Fassungsvermögens geht, das habe ich versucht damit.
Was mich unter den vielen Aspekten besonders überrascht hat, ist, wie stark die Sowjetunion dann doch nach Amerika orientiert ist. Hat Sie das auch überrascht oder wann haben Sie das festgestellt?
Nein, das Verrückte ist ja, dass bei solchen Recherchen und Arbeiten man auf Dinge stößt, ganz unplanmäßig und unerwartet. Ja? Und ich war total platt, muss ich sagen, als ich entdeckte, dass eine unglaublich schöne Fotoreportage in Aganjok, also einer der besten Illustrierten mit einer riesigen Auflage, von Ilf und Petrov, ich kannte die als Satiriker und Autoren, aber nicht als Fotoreporter, die Fotos machen von der Qualität von Walker Evans, also klassische amerikanische neusachliche Fotografie der 20er und 30er Jahre. Und da wurde ich stutzig und habe nochmal gelesen, ihr Buch, das aus dieser Reise 35, 36 hervorgegangen ist. Also sie waren, glaube ich, 4 Monate da. Odna Etajna Amerika, also das einstöckige Amerika als Kontrapunkt zu Manhattan, Wolkenkratzer, Wall Street. Also das gewöhnliche Durchschnittsamerika. Und dieses Buch erscheint in einer riesigen Auflage in 37. Und man muss sagen, dieses Buch ist eine einzige Sympathieerklärung, eine tiefe, also man spürt es einfach, nicht eine Apologie, sondern eine tiefe Sympathie für den amerikanischen Geist. Also für Offenheit, für Pragmatismus, für Anpacken, für unideologisches Gebaren, also die amerikanischen Tugenden, wenn man so will. Und da gibt es so Szenen wie, also wir gingen ins Weiße Haus zur Pressekonferenz und wir sagten Hello Mr. President und wir gingen dann auch wieder raus. Also es entsteht ein von tiefer Bewunderung eigentlich für Amerika gezeichnetes Bild. Und das ist eben auch in diesem Jahr entstanden, möglicherweise sogar im Kontext der Wahlkampagne, ja, wo man ja auch versucht hat, so etwas wie Wahlen zu machen oder zu simulieren. Aber die Bewunderung für Amerika hat damit zu tun, dass eigentlich schon seit 1917 nicht das alte Europa, dieses Europa in Ruinen, das Europa der Dekadenz und so weiter, der Referenzpunkt war, sondern diese andere Gesellschaft, in der was jenseits von Europa probiert wurde. Und ich war über viele Dinge überrascht. Ich war überrascht, dass ich sozusagen Elemente der Planung für den Palast der Sowjets plötzlich in Rockefeller Center in Manhattan entdeckte, in Radio City Hall, dass ich Konstruktionszeichnungen für den Palast der Sowjets entdeckte, die ich dann in New York wieder gesehen habe, sodass man sagen kann, die verrückte Situation ist eingetreten. Wer heute Fragmente des Palastes der Sowjets, der dann nicht gebaut worden ist, sehen will, der muss nach Fifth Avenue in Manhattan gehen. Da kann er einige Details sehen, die damals Pate gestanden haben oder Vorbild waren für diesen großen Bau in Moskau.
Herr Schlögel, was erinnert heute in Moskau an das Moskau des Jahres 37?
Ich war vor 2 Wochen in Moskau und diese Stadt summt und brummt und so ungeheuerlich, dass man fast etwas Angst vor dieser Kraft bekommen könnte. Aber ich habe einen Tag verbracht in Dmitrov, das war die Verwaltung der Lagerzone des Dmitlag, das den Moskwa-Wolga-Kanal gebaut hat. Das ist heute eine bevorzugte Datschen-Gegend, obwohl die Kinder dort manchmal Knochen in den Gärten finden beim Spielen. Was erinnert daran? Erstens, die Elektrichka fährt immer am Kanal entlang und man kann sozusagen alle Schleusenabschnitte sozusagen studieren, die ganze Architektur. In Dimitrov gibt es ein erstklassiges Museum, ein sozusagen Stadtmuseum, wo über die Zeit zwischen 32 und 37 ausführlich und wirklich ausgezeichnet das dargestellt wird mit Dokumenten, Zahlen und so weiter. Und es gibt am Kanal so verschiedene Markierungen eingelegt auf die Trasse 1932, 1937 mit Kreuzen. Und, aber jetzt sage ich, wenn man zurückfährt, und das war dann doch etwas shocking, wenn man sich Moskau nähert, der Eingang zum Kanal ist heute ein einziger ein Luxusjachthafen des International Yacht Club of Moskau mit Yachten, die man wahrscheinlich in Cannes und in Antibes und in Nizza nicht sehen kann. So groß und mächtig sind sie. Das heißt, der Kanal, der von ungefähr 200.000 meistens Zwangsarbeitern in diesen Jahren geschaffen worden ist und der in vielen Filmen der Zeit auch auftaucht, ist heute sozusagen die Rennstrecke für die Yachten von reichen Russen geworden. Und ob die wissen, und ob die sich überhaupt dafür interessieren, was da gewesen ist, das bezweifle ich sehr.
Der deutsche Leser, der sich dafür interessiert, kann jetzt zu Ihrem Buch greifen, Terror und Traum, Moskau 1937, erschienen im Karl-Hanser Verlag. Herr Schlögel, ich danke Ihnen sehr für das leider viel zu kurze Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.